Vater im Himmel, ich danke dir, dass du etwas Neues ins Herz gegeben hast, dass wir wieder quasi über dieses Video verbunden sein dürfen mit vielen Geschwistern. Und ich danke dir für deine Botschaft. Ich danke dir für dein Wort. Ich danke, dass du etwas austeilst, jetzt durch diese Botschaft, durch dieses Wort, durch diese Ansprache. Vater, es geht nicht um uns Menschen. Es geht nicht um Gemeinden, Kirchen, Missionswerke. Es geht ganz allein um dich und dein Reich, das Reich Gottes, den Gott der Bibel und sein Reich. Und ich danke dir, dass du dich manifestierst mit deiner Herrlichkeit in den Herzen derer, die diese Botschaft hören, in den Herzen derer, die sich jetzt aufmachen, die das Herz auftun, um zu empfangen vom Himmel her. Vater, du möchtest uns verändern, näher zu dir, mein Gott, in dieses Abbild, zu dem du uns geschaffen hast. Vater, ich preise dich, dass wir auf dich schauen dürfen, dass wir auf das Kreuz von Golgatha schauen dürfen, auf den gekreuzigten und auferstandenen Christus. Halleluja! Danke, Abba, Vater, dass du jetzt mit uns bist. Auch wenn wir räumlich getrennt sind, du wirkst durch deinen Heiligen Geist, du wirkst vom Himmel her. Und jedes Herz, das offen ist, und du bist da und klopfst an und wartest auf offene Herzen, dort wirst du einziehen und mit diesem Menschen, mit dieser Frau, mit diesem Mann das Mahl halten. Ich danke dir, Vater, für dein Wort. Ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir für dein Wirken durch deinen Heiligen Geist. Und so befehle ich uns, dir und deiner Gnade an, dass dieses Wort heute Frucht bringt, viel Frucht bringt, zu deiner Ehre und zur Verherrlichung deines wunderbaren Gottesnamens. Ich danke dir dafür, in dem wunderbaren Namen Jeshua. Danke aber, Halleluja, Amen. Ja, wir leben in einer spannenden Zeit, wir leben in einer aufregenden Zeit. Manchen ist es vielleicht zu aufregend, manchen wiederum zu wenig. Es passiert sehr viel um uns herum und mit manchen Dingen haben wir Mühe, machen wir uns Gedanken und können sie nicht einordnen. Aber wir wollen einmal um uns herum schauen, in unsere nächste Umgebung. Wir wollen gar nicht die große Weltpolitik, die Wirtschaftsbereiche, Gesundheitswesen oder sonst irgendwas betrachten, sondern einfach mal in unser allernächsten Umgebung uns umschauen. Und alleine da sehen wir viele Dinge, die wir nicht verstehen, die wir vielleicht auch ablehnen und die uns einfach Mühe machen. Und es ist ganz egal, worum es geht. Es sind Dinge, die Menschen belasten. Es sind Dinge, die sogar Christen belasten und belasten können. Und die Frage ist, ob das alles so sein muss. Vom Wort Gottes her, von der Bibel her. Wir mögen an viele verschiedene Dinge denken, die um uns herum passieren. Da ist zum einen Krankheit, das sind Ungereimtheiten, das sind Familienprobleme, das sind Eheprobleme, das sind finanzielle Probleme, das sind Ungerechtigkeiten, alles möglich, Arbeitsplatzverlust und solche Dinge. Es gibt vieles, das uns belasten kann. Und die Frage ist, worauf schauen wir? Worauf stehen wir? Kümmern wir uns mehr um das Problem oder die Lösung? Kümmern wir uns um uns selbst oder kümmern wir uns um das Reich Gottes zum Beispiel? Ich möchte mit uns heute einige Bibelverse anschauen und die uns, davon gehe ich aus und das wünsche ich mir und das hoffe ich, die uns ermutigen, weiterzugehen, die uns ermutigen, überhaupt in die Gänge zu kommen, mit Jesus Christus voranzugehen. Und dazu wollen wir uns einige Verse anschauen. Ich möchte anfangen mit einigen Versen aus dem Matthäusevangelium. Dort spricht der Herr Jesus über zwei Männer, einen klugen und einen törichten. Und bei diesen beiden Männern geht es jeweils um den Bau eines Hauses. Und es ist interessant und vielleicht für uns heute völlig normal, was hier steht. Und es ist eigenartig, dass man Menschen darauf hinweisen muss. Aber dennoch, es passiert im Natürlichen und es passiert immer noch im Geistlichen. Der Jesus spricht hier also in Matthäus 7, ab Vers 24 von diesen beiden Männern. Ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, also die Worte Jesu, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, fiel es nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, wird einem törichten Mann gleich sein, der sein Haus auf den Sand baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, da fiel es und sein Fall war groß. Es sollte eigentlich etwas ganz Normales sein, dass man ein Haus auf ein gutes, festes Fundament baut. Und dennoch, wir sind es vielleicht gewohnt in unseren Breitengraden, aber auf meinen vielen Missionsreisen irgendwohin in dieser Welt habe ich Häuser und Hütten und Ähnliches gesehen, die eben nicht auf Fels gebaut waren, die nicht auf einem festen Untergrund waren, die tatsächlich manchmal auf Sand gebaut waren. Und wenn dann der Regen kommt, dann braucht es gar nicht viel, wenn Winde kommen und Regen zusammen, dass diese Hütten und Häuser weggeschwemmt dahin sind. Aber ich denke, der Herr Jesus möchte heute in unser Herz hineinsprechen und uns zurüsten, uns ermutigen, uns aufmachen lassen, dass wir uns geistlich auf den Felsen stellen, dass wir ein geistliches Fundament haben, auf dem wir den Stürmen des Lebens widerstehen können. Die Stürme des Lebens, sie kommen. Ob wir sie wollen oder ob wir sie nicht wollen, sie kommen. Und sie werden auch in Zukunft kommen. Und möglicherweise noch viel, viel heftiger als bis jetzt. Aber das soll uns nicht Gram machen, das soll uns nicht frustrieren, das soll uns nicht ängstigen, das soll uns Mut machen. Unser Haus, unser geistliches Haus, unser Glaubenshaus auf einen festen Boden zu stellen, auf einen festen Grund, auf den Felsen. Und manch einer mag sagen, ja, was ist denn der Fels? Eigentlich müssen wir sagen, wer ist der Fels? Es ist Jesus Christus. Er hat viele Namen im Wort Gottes, in der Bibel. Aber wir schauen auf ihn heute als den Felsen, als den, der unser Glaubensfundament sein möchte und der möchte, dass unser geistliches Leben auf ihm basiert und darauf aufbaut. Wenn wir ein bisschen weitergehen im Matthäusevangelium zum Kapitel 13, da geht es um diesen Sämann. Und ich denke, dieses Gleichnis vom Sämann und dem Ackerfeld kennen die meisten. Ein Sämann, ein Bauer geht aus und bringt die Saat hinaus aufs Feld. Und wie es so zu und her geht, es war damals bestimmt ein bisschen anders als heute. Der Same kommt aus der Hand des Sämanns oder des Bauerns. Es fällt auf einen Weg, es fällt auf Steine, es fällt unter Dornen und natürlich auch auf den fruchtbaren Boden. Und wir können uns vorstellen, dieser Same bei diesen verschiedenen Untergründen, er geht nicht überall gleich auf. Manchmal geht er auf, dann kommt die Sonne, dann kommt irgendetwas anderes. Es ist nicht richtig tief gegründet und die Pflanze ist hinüber. Es fällt auf Steine. Wo kommt die Nahrung her? Der Regen allein reicht nicht. Oder es fällt unter die Dornen. Und die Dornen wuchern über dieser jungen Pflanze und ersticken sie irgendwann. Nur auf dem fruchtbaren, vorbereiteten Ackerboden geht die Pflanze auf und sie bringt Frucht, 100-fältig, 30-fältig, 60-fältig, sagt die Bibel. Sie bringt Frucht. Und so ist es mit unserem Herzen. Der Herr Jesus möchte durch den Heiligen Geist unser Herz zubereiten, dass es offen ist, dass es empfänglich ist für das, was er uns zu geben hat. Und die Jünger haben dieses Gleichnis damals nicht verstanden, im ersten Moment. Wahrscheinlich hätte ich es auch nicht verstanden. Aber der Herr Jesus hat es ihnen erklärt. Und er sagte, was ich eben schon erwähnt habe, das Saatgut fiel auf felsigen Boden, es fiel auf einen Weg und da hat es nicht viel Untergrund. Da hat es nicht viel, wo es die Nahrung herausziehen kann. Und ein Teil des Samens, wenn auch ein kleiner Teil, er fiel unter die Dornen. Unter die Dornen wurde er gesät, aber es ist bei dem, der das Wort hört, so, dass es heute nicht physische, natürliche Dornen sind von irgendeinem Strauch, die diesen Glaubenssamen ersticken wollen. Was sagt die Bibel hierzu? Die Sorge dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort, ich sage hinzu, das Wort Gottes. Und es wird unfruchtbar. Es sind die Sorgen dieser Welt, die uns be- und erdrücken wollen. Und es ist der Betrug des Reichtums. Reich zu sein ist keine Sünde. Genügend Finanzen zu haben, genügend materielle Dinge zu haben, ist keine Sünde. Die Frage ist, wie wir damit umgehen. Und Reichtum kann, so wie das Wort Gottes hier sagt, uns betrügen. Menschen denken, sie haben alles. Ich gönne jedem alles und wünschte, wir hätten viel, viel mehr im Reich Gottes, um geben zu können, um Menschen unterstützen zu können, um das Evangelium noch mehr hinaustragen zu können. Aber wenn wir egoistisch sind, wenn wir ichbezogen, selbstbezogen sind und so mit unseren Reichtümern und Gütern umgehen, dann kann es zur Sünde werden, wenn unsere Liebe, wenn unser Herz daran hängt. Die Bibel sagt, nicht das Geld, nicht die Finanzen sind das Problem, sondern die Liebe zum Geld ist eine Wurzel allen Übels. Und deswegen müssen reiche Menschen aufpassen, mit ihren Finanzen, mit ihrem Vermögen entsprechend umzugehen, weil es das Wort Gottes in unserem Glaubensleben ersticken kann. Und davor möchte der Herr uns bewahren. Es ist nicht so, dass er uns das alles nicht gönnt, sondern er warnt uns, damit wir weder durch Sorgen noch den Betrug des Reichtums in unserem Glaubensleben Schaden nehmen. Und das Wort Gottes, das in unsere Herzen gesät ist, erstickt und keine Frucht bringt. Ja, das hat alles zu tun auch mit Glauben. Und alles, was im Wort Gottes steht, können wir nur im Glauben annehmen, in dieser heiligen Zuversicht. Das anzunehmen, das sich anzueignen und zu, ja, glauben, dass es wirklich geschieht, auch wenn wir es heute nicht sehen. Aber das Thema Glaube wäre ein Thema für sich alleine. Diese Dinge, das Wort Gottes, gilt es im Glauben anzunehmen. Und was sagt die Bibel? Woher kommt der Glaube? Der Glaube im Brief an die Römer, den der Paulus geschrieben hat, heißt es in Kapitel 10, im Vers 16, Entschuldigung, im Vers 17, demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, also aus der Predigt. Und die Predigt oder die Verkündigung durch das Wort Gottes. Die Grundlage ist immer das Wort Gottes. Es kommt alles aus dem Wort Gottes. Und jede Predigt, die wir weitergeben, jede Predigt, die wir hören, sie muss basieren auf dem Wort Gottes der Bibel. Alles andere sind nichtige Worte. Alles andere sind Worte, die keinen Bestand haben, die keinen Ewigkeitswert haben. Und deswegen, der Glaube kommt aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Und das gilt es anzunehmen. Dazu gilt es Ja zu sagen. Und das ist das Problem in unseren Breitengraden, in unseren Gesellschaften, in der westlichen Welt, auch in unserem Land. Etwas anzunehmen, von dem ich irgendwie nicht sicher bin. Ich muss es einfach glauben. Ich muss es annehmen, obwohl ich es nicht sehen kann. Und der Prophet Jesaja, hunderte von Jahren vor Jesus, er sagte schon: Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Also dieses Problem mit wenig Glauben, mit keinem Glauben, mit Unglauben, das gab es schon viel, viel früher. Und es gab es immer. Und so leid es mir tut, wird es wohl immer geben. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Wir können das Wort Gottes, jedes Wort, das auch der Herr Jesus hier sagt, nur im Glauben annehmen. Und Glauben steht immer zusammen mit Gehorsam. Und Gehorsam ist für viele Menschen ein schrecklicher Begriff. In Deutschland denken viele an die Zeit vor 70 und mehr Jahren, wo es hieß, einfach im Gehorsam zu handeln. Und das mögen viele nicht. Was soll ich denn hier gehorsam sein? Kadavergehorsam. Und solche Dinge gehen den Menschen dann durch den Kopf. Aber darum geht es nicht. Es kommt immer darauf an, wem wir glauben und wem wir gehorsam sind. Die Bibel, die sagt sogar etwas ganz Interessantes dazu. Der Apostel Petrus schreibt in einem seiner Briefe an die Fremdlinge in Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien. Er schreibt ihnen als Apostel Jesu Christi. Und er sagt und spricht von denen Menschen, die dort sind, die auserwählt sind, gemäß der Vorsehung Gottes des Vaters, in der Heiligung des Heiligen Geistes, wozu? Zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blute Jesu Christi. Sie sind auserwählt. Und das, was für diese Geschwister in diesen Regionen und Gemeinden damals gegolten hat, das gilt heute für die Nachfolger Jesu Christi. Auserwählt zum Gehorsam. Es ist etwas, was uns schwerfällt, das gebe ich zu. Aber ich habe die Erfahrung gemacht über viele Jahre, ich darf schon sagen Jahrzehnte, wenn wir Gott vertrauen und Glaube ist nichts anderes als Vertrauen, dass wir nicht immer um den Glauben hin und her diskutieren, sondern uns die Person anschauen, der wir glauben, die Person, der wir vertrauen. Jesus Christus ist nicht irgendjemand. Er kam als der Sohn Gottes auf diese Erde und dem dürfen wir vertrauen. Wenn wir ihm nicht vertrauen können, wem dann? Wenn wir dem Gott der Bibel nicht vertrauen können, wem dann? Auf viele Menschen ist kein Verlass. Wir sind deswegen nicht böse, verbittert oder sonst irgendetwas, aber oft ist auf Menschen kein Verlass. Sie meinen es gar nicht böse, aber wir können es oft nicht und sind dann untreu und das macht wieder anderen zu schaffen. Aber Gott ist treu. Wenn wir uns den Herrn Jesus anschauen, er war, ist und bleibt treu. Das ist das Wort Gottes. Wenn wir im Alten Bund uns die Menschen anschauen, da gab es eine Begebenheit, als die Israeliten aus Ägypten ausgezogen sind durch die Wüste, viele Jahre und dann ins Land Kanaan hinein sollten. Ja, zu diesem Zeitpunkt waren es noch nicht viele Jahre. Aber die kamen dann. Und warum kamen sie? Mose hat 12 Kundschafter nach Kanaan ins verheißene Land hineingeschickt, um es auszukundschaften. Und alle 12 sahen dasselbe. Und alle 12 kamen zurück, erstmal mit einem gewaltigen Bericht, mit riesigen und gewaltigen Früchten. Und sie sagten, also, das ist ein wunderbares Land. Sie gingen zu Mose und Aaron und der ganzen Gemeinde der Kinder Israels und sie brachten ihnen und der ganzen Gemeinde Bericht und ließen sie Früchte des Landes sehen. Und sie erzählten ihm und sprachen, wir sind in das Land gekommen, in das du uns gesandt hast. Und es fließt wirklich Milch und Honig darin und dies ist seine Frucht. Also ein gewaltiges Land, was wir uns nicht vorstellen können. Aber Gott hat ihnen verheißen, ich sende euch in ein Land, ich schenke euch dieses Land. Ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Also im übertragenen Sinne. Es ist fruchtbar. Es wird euch versorgen. Es ist alles da, was ihr braucht. Und genau das haben sie berichtet. Und was kommt dann? Ein Wort, das mir in vielen Zusammenhängen, vor allem im Glaubensleben, gar nicht gefällt. Ein Land, in dem wirklich Milch und Honig fließt. Aber das Volk, das im Land wohnt, ist stark und die Städte sind sehr fest und groß. Und wir sahen auch Söhne Enaks und so weiter. Also, wir sahen die befestigten Städte, wir sahen die riesigen Menschen, und wir kamen uns vor wie Grashüpfer. Und sie bekamen Angst. Warum? Sie haben ihrem Gott nicht vertraut. Sie waren der Verheißung, die Gott ihnen gegeben hat, nicht gehorsam. Diese 10 haben zuerst einen guten Bericht gegeben. Und dann kommt dieses typische Aber. Und das höre ich heute auch immer wieder von Menschen. Ja, Gott ist groß und wunderbar und einmalig, aber wenn du wüsstest, wie es mir geht und wo ich durch muss. Und ihr Lieben, seien wir einmal ehrlich. Glauben wir wirklich, wir können Gott mit unserem Problem beeindrucken oder mit unserem Jammern ihm auf die Sprünge helfen? Ich denke, wir müssen unser Bild von Gott immer wieder korrigieren. Gott ist viel größer, viel, viel größer, als wir denken. Die Menschen fragen mich immer, ja, du sagst, Gott ist viel größer. Als was denn? Oder als wer denn? Egal was, Gott ist viel größer. Und er ist der Fels, auf dem wir stehen. Er ist das Fundament, auf dem wir stehen und stehen sollen. Und wie gesagt, 10 Kundschafter, die gaben diesen negativen Bericht und machten das Volk, brachten sie völlig durcheinander. Nur 2, Josua und Kaleb, sie sagten, nein, lasst uns dorthin gehen, wir schaffen das. Wir gehen hinein. Lasst uns doch hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Warum waren sie sich so sicher, Josua und Kaleb? Warum konnte Kaleb solche Worte aussprechen? Die Lösung sehen wir im nächsten Kapitel, im Vers 24, 4. Mose 14, 24. Und da sagt Gott von Kaleb, aber mein Knecht Kaleb, in dem ein anderer Geist ist und der mir völlig nachgefolgt ist, ihn will ich in das Land bringen, in das er gegangen ist, und sein Same soll es als Erbe besitzen. In Kaleb war ein anderer Geist, der Geist Gottes. Im Alten Bund spricht man nicht vom Heiligen Geist, aber der Geist Gottes war unter den Menschen, er war in den Menschen. Und zwar immer dann, wenn sie ihn gebraucht haben. Und in dieser Situation berief sich Kaleb auf Gott. Er hat uns das Land gegeben. Er hat uns diese Zusage gegeben, dass wir in dieses Land hineinkommen. Und wenn Gott mit uns ist, wer kann gegen uns sein? Wenn Gott auf unserer Seite ist, dann sind wir auf der Seite des Siegers. Und er wird mit uns die Schlacht schlagen und wir werden das Land einnehmen. Ihr Lieben, um das geht's doch auch heute, um das Land einzunehmen. Unser ganzes Land ist mehr oder weniger in den Fängen des Feindes Gottes, des Teufels. Und es gilt, Land zurückzuerobern. Es gilt, das Königreich Gottes auszudehnen. Es gilt, dieses Land einzunehmen. Kinder, Verwandte, Ehepartner, Familienmitglieder hineinzubringen, hineinzubeten, hineinzubefehlen in das Reich Gottes, damit sie für Zeit und Ewigkeit gerettet sind. Damit wir als Familie Gottes zusammenkommen, als Familie Gottes wachsen und das Reich Gottes dadurch wächst und sich ausdehnt in unserem Land und die Machenschaften der Finsternis zurückgedrängt werden. Zurückgedrängt werden. Kaleb und Josua sind uns da wunderbare Beispiele. Sie sagen, wir können es machen. Wir schaffen es mit der Hilfe Gottes. Und das meine ich, wenn ich sage, wir müssen auf dem Felsen stehen. Auf dem Felsen Jesus Christus. Wenn uns bewusst ist, wer unser Herr ist. Wer unser Retter ist, wer unser Erlöser ist, wer unser Heiland und Gott ist, der Menschgewordene, Jesus Christus, und ihn immer mehr betrachten in seinem Wort, immer mehr Gemeinschaft haben, dass wir ihn immer mehr in unser Herz, in unsere Herzen hineinlassen und unseren Geist erfrischen und beflügeln lassen, dann werden wir anders denken und anders reagieren, anders handeln als Menschen, die Gott nicht kennen. Und ich weiß, es ist ein Prozess und wir alle sind auf dem Weg. Aber ich kann nur ermutigen, auf diesem Weg zu bleiben und auf diesem Weg Gas zu geben. Sich enger zu verbinden mit Christus, ihn tiefer in unser Herz hineinlassen, dass wir wirklich auf diesem Felsen gegründet sind und felsenfest stehen. Und aus diesem Stand heraus mutig und stark vorwärts gehen und das Land einnehmen. Er hat uns viele Verheißungen gegeben. Er hat uns alle möglichen Dinge zugesagt. Und diese dürfen wir in Anspruch nehmen. Die Bibel sagt sogar, wir sollen ihm sein Wort, wir sollen ihm das Wort, das er uns gegeben hat, vorhalten. Und er wird es gut machen. Kein Wort, das wir beten, das wir zu ihm singen, mit dem wir ihn anbeten, sagt die Bibel, wird leer zurückkommen. Wenn wir ihm die Ehre geben, kommt der Segen zurück. Und es geht nicht nur darum, dass wir immer gesegnet, gesegnet, gesegnet werden, sondern dass wir Reich Gottes bauen, dass wir vorwärts gehen in Jesu Namen und dass wir die Dinge überwinden, die ich am Anfang nannte, die immer wieder auf uns zukommen. Ungerechtigkeiten, Ungereimtheiten, Arbeitslosigkeit, Probleme hier und dort in der Ehe, in der Familie, mit den Kindern, am Arbeitsplatz, in der Schule oder wo auch immer. Es passieren Dinge und die mögen wir nicht und die tun uns auch nicht gut. Manchmal können wir sie nicht vermeiden. Sie kommen. Sie kommen. Manchmal sind wir selbst schuld, manchmal auch nicht. Aber Gott sagt, wir sollen mehr als Überwinder sein. Wir sollen in seiner Kraft gehen. Wir sollen die Herausforderungen annehmen und überwinden. Die Bibel sagt, wir können mit ihm über Mauern springen, aber wir können sie mit ihm auch einreißen. Also, wir haben die Wahl. Und in einem anderen Wort, in einem anderen Evangelium, im Lukas-Evangelium, im Kapitel 10, im Vers 19 heißt es, das ist, also ich bin begeistert, so großartig. Siehe, ich gebe euch Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Gewalt des Feindes, Halleluja, und nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden. Er hat uns Vollmacht, er hat uns Autorität gegeben. Und dürfen wir diese Autorität und diese Vollmacht nicht auch nutzen? Es heißt im Matthäusevangelium im letzten Kapitel, Kapitel 28, da sagt der Herr Jesus, bevor er in den Himmel auffährt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf dieser Erde. Und weil das so ist und weil ich diese Autorität und Vollmacht weitergeben kann, sende ich euch hinaus in diese Welt. Das sagte er damals zu seinen Jüngern. Und in gleicher Weise möchte er uns zubereiten und uns bewusst machen, wer wir sind in Christus. Dazu müssen wir auf diesem Felsen stehen. Felsenfest, mutig und stark. Halleluja. Und es heißt hier, wir haben Vollmacht. Woher kommt diese Vollmacht? Der Herr Jesus ist am Kreuz gestorben. Für meine, für unsere Sünde und für unsere Vergehen. Er hat unsere Krankheit mit ans Kreuz genommen. Er wurde begraben und war im Reich des Todes. Und was hat er dort gemacht? Er hat nicht einfach gewartet, bis er auferstehen wird, bis er aus dem Grab geholt wird, sondern er hat dem Teufel die Macht genommen. Er hat dem Teufel die Schlüssel des Todes und des Hades, nachzulesen in Offenbarung 1, entrissen. Und wer die Schlüssel hat, der hat die Gewalt. Man spricht auch von Schlüsselgewalt. Und die hat er an sich genommen, der Herr Jesus. Und dem Teufel Vollmacht und Autorität genommen. Der Feind Gottes, der Teufel, hat keine Vollmacht, er hat keine Autorität. Er hat noch ein bisschen Kraft, um das eine oder andere anzustellen. Und das ist ganz schön viel im Moment. Aber er hat keine Vollmacht. Er hat keine Autorität. Wer hat diese Vollmacht? Wer hat diese Autorität? Die Kinder Gottes, die Nachfolger Jesu Christi. Und das sagt er hier. Ich gebe euch Vollmacht. Ich, der Herr Jesus, ich, Gottes Sohn, gebe euch die Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Was sind diese Schlangen und diese Skorpione? Es sind unsere Probleme, es sind unsere Bewegchen. Es ist das, was wir in unserem Leben nicht haben wollen. Wir haben es gern immer schön, so dahinfließend, immer schön angenehm. Das ist nicht immer so, aber es könnte fast so sein. Wenn wir die Vollmacht und die Autorität, die uns Christus gegeben hat, in Anspruch nehmen, wenn wir auf diese Probleme, Schlangen und Skorpione treten und diese Vollmacht und diese Autorität ausüben und über alle Gewalt des Feindes, denn in der Regel zwischen allem, was zwischenmenschlich passiert oder im einzelnen Leben, steckt in der Regel, ich sage nicht immer, aber meistens der Feind Gottes, Satan, dahinter. Und Jesus sagt, ich gebe euch Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Gewalt des Feindes. Halleluja! Ob er selbst kommt, ob Dämonen kommen. Wir haben die Vollmacht. Wir haben die Autorität. Die Kinder Gottes, das Volk Gottes. Halleluja! Ist das nicht eine gute Botschaft? Und es sind nicht meine Worte. Es ist das Wort Gottes. Und nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden. Ich treffe immer wieder Menschen. Menschen, die Gott kennen, Menschen, die nicht Gott kennen. Aber manches haben sie gemeinsam. Ich höre immer wieder sagen, weißt du, wenn du einmal 60 bist oder älter, da hat man dieses Wehwehchen oder jenes Zipperlein. Und das ist ganz normal. Bitte ganz genau zuhören. Ich sage, aufgrund des Wortes Gottes, das ist nicht normal. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann waren diese Menschen, von denen oft die Rede ist, nicht krank. Wenn wir einen Mose anschauen, von dem wir vorher gehört haben, ob wir einen Paulus, Petrus oder sonst einen anschauen, die hatten durch Verfolgung oder sonst etwas irgendwelche Blessuren. Aber sie waren nicht krank in unserem heutigen Sinne. Und die Bibel spricht auch nicht davon. Die Bibel sagt sogar, und das ist eine Verheißung, und der gegenüber dürfen wir gehorsam sein. Wir dürfen sie annehmen im Glauben. Die Bibel sagt, ich bin der Herr, dein Arzt. Er ist unser Arzt. Und wenn uns irgendetwas fehlt, wen rufen wir als erstes an? Den Herrn Jesus. Und sagen ihm, was uns fehlt, wo es irgendwo zwickt und zwackt, das passiert. Mir auch. Und sobald irgendwas an meinem Körper auftaucht, was mache ich? Ich rufe den Namen Jesus an und bedecke meinen Körper, die Körperstelle, wo immer es auch zwickt und zwackt, mit dem Blute Jesu. Ich bestreiche es, besprenge es mit dem Blute Jesu. Das Blut, das er am Kreuz am Golgatha vergossen hat. Ich könnte viele, viele Dinge erzählen, die mit Krankheit und Blut zu tun haben und diese Dinge verschwunden sind. Selbst ein Arzt sagte bei einer Person, sie wird sterben. Und eine Schwester, die die alte Frau gepflegt hat, sagte, nein, das nehme ich nicht an. Und sie stand an ihrem Bett und hat nicht lange gebetet und auch nicht lange gefackelt. Sie sagt, ich besprenge dich, ich bestreiche sie mit dem Blute Jesu, mit dem Blute Jesu. Alle haben erwartet, dass sie am nächsten Tag oder am übernächsten tot im Bett liegt. Wie die Frau, die Schwester, die sie gepflegt hat, am nächsten Tag ins Zimmer kommt, sitzt die alte Frau im Bett und lacht. Und genauso bei ihrem Sohn, bei ihrem Enkel. Die kommen ins Zimmer, weil sie sich verabschieden wollten. Und die Oma, die Mama, sie sitzt da und lacht und sagt noch wunderbare Dinge zu ihrem Sohn und auch zu ihrem Enkel. Auf Schlangen und Skorpione zu treten, das ist uns möglich, weil alle Macht und alle Vollmacht uns gegeben ist. Das, was der Herr Jesus hat im Himmel und auf dieser Erde, wir sind Miterben mit Christus, sagt die Bibel. Das heißt, alles, was ihm gehört, gehört auch uns. Und das möchte er, dass wir es in Anspruch nehmen. Es liegt so viel brach, wenn wir uns nicht danach ausstrecken. Es liegt so viel brach, wenn wir ungehorsam sind. Es liegt so viel brach, wenn wir es nicht im Glauben annehmen. Ist das nicht schade? Lasst uns zusammen uns aufmachen, im Glauben, in heiliger Zuversicht, ihm nachzufolgen, uns immer wieder durch das Blut Jesu Christi, durch Golgatha, durch die Kraft der Auferstehung, die Kraft der Himmelfahrt, uns auf den Felsen stellen und ganz fest im Vertrauen auf ihn leben, der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Was er in uns begonnen hat, der Glaube, den er in uns hineingelegt hat, den wird er vollenden in wunderbarer Weise, wenn wir dranbleiben. Und das wünscht er sich, das möchte er. Der Herr Jesus hatte einen klaren Auftrag und den können wir in einem der Briefe des Johannes lesen. Und das begeistert mich, das ist so gewaltig, das ist so gewaltig, was die Bibel uns hier weitergibt. Der Johannes schreibt in seinem ersten Brief, ich lese einmal in Kapitel 3 ab Vers 7, Kinder, lasst euch von niemand verführen. Wer die Gerechtigkeit übt, der ist gerecht, gleich wie er gerecht ist. Der Herr Jesus, wenn wir seine Gerechtigkeit ausüben. Wer die Sünde tut, es klingt dramatisch, aber das ist das Wort Gottes. Wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel. Der Teufel sündigt von Anfang an. Die Bibel sagt, er ist ein Lügner, ein Dieb und ein Mörder. Und das alles zusammen ist Sünde. Es gibt keine große oder kleine Sünde. Sünde ist Sünde. Und wir müssen sie beim Namen nennen und bekennen. Dann sind wir gerecht vor Gott. Also, wer die Sünde tut, ist aus dem Teufel. Denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Halleluja! Dazu ist Christus gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und mit seiner Vollmacht und mit seiner Autorität ist ihm das gelungen. Und genau diese Vollmacht, diese göttliche Autorität, ohne zu übertreiben, ohne ein Held sein zu wollen, ohne stolz zu sein oder überheblich, genau diese Vollmacht, genau diese Autorität steht uns zu, den Kindern Gottes, dem Volk Gottes. Halleluja! Oh, ach, ich könnte hüpfen. Könnte hüpfen. Dass wir so viel Vollmacht und Autorität haben. Und auf meinen Reisen darf ich das immer wieder erleben. In Gottesdiensten darf ich es erleben. Selbst im Privaten, wenn ich für Menschen bete, darf ich erleben, wenn wir in der Vollmacht, in der Autorität Gottes beten, dass er, der lebendige Gott der Bibel, seinen mächtigen und starken Arm bewegt. Preist den Herrn. Preist den Herrn. Halleluja. So, wir bleiben in diesem Brief des Johannes. Und da hieß es in diesem Vers, dass der Jesus gekommen ist, um die Werke des Teufels zu zerstören. Wenn wir Kinder Gottes sind, dann hören wir auf den Herr Jesus und sind gehorsam. Und er sagt, wenn ihr in mir bleibt und ich in euch, dann bringt ihr viel Frucht. Und wisst ihr, diese Frucht brauchen wir in unserem eigenen Leben. Gesundheit, gute Arbeit machen, in Liebe mit unseren Mitmenschen umgehen, ein Heim zu haben, in dem sich unsere Partner und Kinder wohlfühlen. Das möchte der Herr Jesus, dass wir viel Frucht bringen. Natürlich auch Menschen zum Glauben an den lebendigen Gott, zum Glauben an Jesus Christus hinführen, indem wir Zeugnis geben, indem wir das Evangelium weitergeben auf die Art und Weise, wie Gott es uns geschenkt hat. Und ich habe es immer und immer wieder schon gesagt, dem Herrn Jesus, unserem Gott, ist alle Vollmacht, alle Autorität, alle Macht gegeben, im Himmel und auf dieser Erde. Und jetzt hören wir uns einmal diesen Vers an aus 1. Johannes 4,4. Und da geht es darum, dass wir uns bewusst sind, wer wir sind und warum wir sind, was wir sind als Kinder Gottes. Der Apostel Johannes schreibt hier, Kinder, ihr seid aus Gott und habt jene, also die Menschen in der Welt, die Gott nicht kennen, überwunden. Weil der, der in euch ist, größer ist als der, der in der Welt ist. Der Fürst dieser Welt, der diese Welt regiert, ist Satan. Aber Christus ist größer. Und dieser Christus lebt in den Kindern Gottes. Dieser Christus, Jesus Christus, der Messias, unser Heiland, er lebt in uns. Und wenn er alle Vollmacht, alle Gewalt hat und in uns lebt, dann ist auch seine Vollmacht, seine Autorität in uns. Weil er größer ist als derjenige, der in dieser Welt ist. Und dann haben wir doch alles, was wir brauchen, um auf Schlangen, Skorpione zu treten, die Probleme unter unsere Füße zu nehmen, in Jesu Namen zu gebieten, in Jesu Namen vorwärts zu gehen und in Jesu Namen und das Blut Jesu Christi dem Feind, dem Teufel zu widerstehen. Und die Bibel sagt, wenn wir ihm widerstehen, dann flieht er vor uns. Er fürchtet das Blut Jesu. Er fürchtet, was auf Golgatha geschehen ist. Wenn er gewusst hätte, was da am Schluss rauskommt, der Teufel hätte ihn nie ans Kreuz gebracht. Aber es war der Plan Gottes des Vaters. Es musste geschehen. Und Gott hat den Teufel dafür gebraucht. Halleluja. Und dadurch dürfen wir frei sein von Sünde, von Schuld, von Krankheit. Ich beziehe das alles mit ein. Wenn der, der in uns ist, größer ist als der, der in der Welt ist. Wenn dieser in uns wohnt, wenn er in uns lebt und wir mit ihm leben. Ihr Leben, dann sind wir mehr als Überwinder. Und diese ganzen negativen Dinge, die ich vorher erwähnt habe, die kommen, aber wir dürfen gebieten in Jesu Namen. Wir dürfen das Blut darüber aussprechen. Wir dürfen die Vollmacht Gottes darüber aussprechen. Und die Probleme müssen weichen. Die Bibel sagt, der Herr Jesus sagt an einer Stelle, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, und ein Senfkorn ist nicht wirklich groß, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, also ein kleines bisschen Glauben, aber wirklich Glauben von Gott und das in Anspruch nehmt, dann sprecht ihr zu dem Berg, hebt dich hinweg. Ihr sprecht zu dem Problem, hebt dich hinweg. Und es muss gehen. Manchmal kommen Menschen und sagen, ah, ich bin so arm dran und wir kennen alle dieses Wort oder diese Aussageform, so ein armes Würstchen. Als Kinder Gottes sind wir das alles nicht. Wir sind nicht arm, wir sind nicht minder bemittelt, wir sind nicht kraftlos. Wir haben alles, was wir brauchen, weil unser Gott alles hat. Und wenn dieser Gott mit uns ist, dann wird er doch uns nicht im Regen stehen lassen, sondern wir können herrschen über die Umstände. Wir können herrschen über das, was uns angreifen will. Der Feind hat keine Vollmacht. Der Feind hat keine Autorität. Die hat jeder Einzelne. Jeder Einzelne, der Christus angenommen hat. Jeder Einzelne, der ihm mit ganzem Herzen nachfolgen will. Jeder Einzelne, der jetzt zuhört, den Glauben im Herzen hat und sagt, jawohl, ich will auf diesem Felsen stehen. Ich möchte mutig und stark vorangehen. Und es geht nicht darum, dass wir Helden sind oder gar Helden spielen. Gott sucht keine Helden. Er sucht Nachfolger. Er sucht Männer und Frauen, die ihm mit ganzem Herzen nachfolgen. Ja, und so dürfen wir auf ihn schauen, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Dürfen auf ihn sehen, der uns beim Namen gerufen hat, der unseren Namen als Kinder Gottes in das Buch des Lebens im Himmel eingetragen hat. Oh, preis den Herrn. Preis den Herrn, Halleluja. Und er möchte, dass wir feststehen auf diesem Felsen, auf ihm selbst. Und aus dieser Position heraus können wir ganz anders agieren und nicht immer reagieren. Der Feind bedrängt uns immer wieder und wir reagieren in die eine oder in die andere Richtung. Aber wir als Kinder Gottes dürfen agieren in der Kraft Gottes, in der Kraft des Heiligen Geistes. Der ist nicht gepachtet für irgendwelche Denominationen oder Grüppchen oder Gemeindeverbände. Wer Christus im Herzen hat, hat den Heiligen Geist in sich und darf wirklich darauf bauen und auf ihn schauen. Und genau das sagt er im Hebräerbrief. Schaut auf zu mir. Schaut auf zu Jesus. Wir wollen diese Stelle einmal anschauen. Denn die Bedrängnis in unserem Leben, die kommt immer wieder. Und da heißt es, wir sollen jede Last und die Sünde ablegen. Die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Der vor uns liegt, hieß es damals schon. Und es werden wieder Kämpfe kommen. Aber lasst uns laufen im Aufblick auf Jesus, den Anfänger, Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete. Die Freude lag vor ihm, weil er wusste, wenn ich meinen Auftrag, wenn ich diesen Lauf vollende, wenn ich ans Kreuz gehe, wenn ich als das Opferlamm dort dargebracht werde, dann kommt Freude auf. Weil dann ist sein Werk vollendet. Weil dadurch Menschen heute noch und nur dadurch heute noch gerettet werden und gerettet werden können. Und er sitzt zu Rechten Gottes des Vaters. Und dann heißt es weiter, achtet doch auf ihn. der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat. Er hätte sich eigentlich grämen können, frustriert sein oder deprimiert in der Welt, in der er gelebt hat damals. Die war voller Sünder, ganz genau wie heute. Und das Schöne ist, Gott liebt jeden Menschen, aber er liebt die Sünde nicht. Hier ist dieses Aber einmal angebracht. Er liebt die Sünde nicht. Er liebt nicht, was viele Menschen tun. Und wenn wir schon sündigen und zu ihm kommen, dann kommen wir zum Gott der Vergebung. Und er vergibt uns auch. Aber zu ihm kommen müssen wir selbst. Der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat. Warum? Er hat uns ein Beispiel gegeben. Er hat durchgehalten bis zum Schluss. Und das möchte er auch von uns. Er hat es erduldet, damit ihr, sagt er zu uns, nicht müde werdet und den Mut nicht verliert. Preist den Herrn. Ist das nicht wunderbar? Er hat damals schon an uns heute gedacht, dass wir nicht müde werden und nicht den Mut verlieren, sondern mutig vorangehen. Mutig vorangehen im Aufblick auf ihn. Es war für ihn keine Schande, die Herrlichkeit zu verlassen. Wir denken manchmal, naja, wenn ich dies oder jenes mache, was denken die Leute, was denken die Nachbarn, was mag dieser oder jener denken? Wir stehen einmal alle vor Gott. Er wird uns Fragen stellen und dann ist die Frage, haben wir die richtige Antwort? Viele Menschen, die möchten irgendwann einmal in den Himmel. Sterben möchte keiner, obwohl jeder weiß, es kommt auf uns alle zu. Und das ist auch nicht das Schlimme. Was allenfalls schlimm ist, wenn jemand nicht weiß, wo er hingeht. Wenn er nicht weiß, ob er in den Himmel oder Hölle geht. Aber die Kinder Gottes haben ein klares Ziel. Und deswegen sagt der Herr Jesus, bau dein Haus auf den Felsen. Bau dein Glaubenshaus, dein Glaubenslebenshaus, wie auch immer, auf den Felsen Jesus Christus, dass wir auf dem Felsen gegründet sind, felsenstark. Und dass wir aus dieser Situation, Position heraus mutig sind und stark sind, wenn wir auf ihn schauen, der stark ist, der allmächtig ist, der allmächtig ist, der allwissend ist, allgegenwärtig und der in uns wohnt, in den Kindern Gottes. Und dazu ruft uns Gott heute, sei ein kluger Mann, sei eine kluge Frau, bau dein Glaubenshaus, dein Lebenshaus auf den Felsen Jesus Christus. Und wir werden, wenn wir ihm im Glauben, im Gehorsam nachfolgen, zu diesen Überwindern, zu denen er uns machen möchte. Er hat uns viele, viele gute Worte mitgegeben, aber wir müssen sie annehmen. Jesus sagt einmal, komm her zu mir, kommt, die ihr mühselig und beladen seid. Es ist aus menschlicher Sicht fast überflüssig zu sagen, wenn jemand ein Problem hat, dann soll er doch kommen. Wenn ich helfen kann, wenn jemand anders helfen kann, das machen die Menschen doch gerne. Aber in dieser Welt ist es besser, man hat keine Probleme. Das möchte eigentlich niemand. Aber im Reich Gottes dürfen wir doch uns gegenseitig helfen und sagen, wenn du irgendwas brauchst, komm einfach vorbei, ruf mich an oder was auch immer. Und der Herr Jesus bietet es sogar an. Komm her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich will euch Ruhe schenken. Ist es nicht das, was viele suchen? Bei ihm gibt's es. Aber dazu müssen wir seiner Aufforderung Folge leisten. Wir müssen gehorsam sein. Wenn wir im Glauben, wenn wir im Leben, im Glaubensleben weiterkommen wollen. Er hat uns noch viel mehr versprochen. Und wie gesagt, die Bibel sagt, alles was sein ist, ist auch unser. gehört auch den Kindern Gottes, seinen Nachfolgern, weil wir Miterben sind mit Christus. Und das und diese Gedanken, die ich versucht habe weiterzugeben, die sollen uns felsenfest stehen lassen auf dem Grund Jesus Christus. Die sollen uns mutig und stark machen, um den Stürmen des Lebens zu begegnen, um den Wassermassen der Probleme Einhalt zu gebieten, in dem wunderbaren Namen Jesu Christi. Dazu möge der Herr, unser Gott, der Gott der Bibel, der Gott Israels, jedem Einzelnen die Kraft und das Vermögen schenken und diesen Hunger und diesen Durst sich auszustrecken, sich noch mehr auszustrecken nach dem lebendigen Gott, der es gut mit uns meint und der uns Vollmacht und Autorität gegeben hat, um zu überwinden, wo es gilt, ein Überwinder zu sein. Gott segne jeden Einzelnen über in einem überfließenden, gedrückten, geschüttelten Maß, dass die Segnungen Gottes über jeden Einzelnen hereinbrechen, ihn durchströmen, sie durchdringen und umgeben von allen Seiten, so wie das Wort Gottes es sagt. Das wünsche ich jedem Einzelnen und eine gesegnete Zeit und, so Gott will, bis zum nächsten Mal. Gottes reichen Segen.